herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht's um das Thema Geister. Wieder mal ein Motiv, das praktisch in allen Medien und Kunstformen auftaucht. Videospiele, Filme, Romane, Kunst. Geister bevölkern die Natur, besetzen Gegenstände oder Schlösser, hausen in Lampen oder Steinen. Sie nerven mit Schabernack und rasselnden Ketten und erschrecken Menschen humorlos zu Tode. Sie sind aber auch mal Schutzgeister, in der Tendenz freundlich, und mindestens eins ist sogar behördlich zugelassen. Aber dazu gleich mehr. Zu Gast ist mal wieder Markus Stiegelegger, den ihr aus den Folgen zu Zombies und Vampiren als Kenner von gruselig-fantastischer Materie kennt. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's wirklich los. Also, ich habe überlegt, wie ich ins Gespräch oder wie wir in das Thema einsteigen. Mhm. Und ich frage dich als allererstes mal vielleicht, was so der erste popkulturelle Geist war, der dir begegnet ist oder erschien. Mhm. Um in der Terminologie zu bleiben.
Ja, also ich erinnere mich, dass in meiner Kindheit es eine große Tradition der Hörspiele gab. Und ich bin ja ein Kind der 70er Jahre, und also geboren 71. Und da war eines der populären Geister Huibu. Huibu kannte ich vor allem aus solchen Hörspielen, und diese Mischung aus, naja, sagen wir mal, spielerischem Grusel und auch Komik war so die erste Begegnung, die ich hatte. Und ich erinnere mich aber auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit meinen Eltern irgendwie verreist bin, dass wir oft auch irgendwelche Burgen und so weiter besichtigt haben. Und da ging es ja auch immer darum, dass in Burgen dann Geister sind und so. Und da weiß ich noch, dass mich das dann doch ein bisschen beunruhigt hat und so eine Diskrepanz zwischen dem Ernsthaften und dem spielerischen Geist in meiner Vorstellung sich entwickelte.
Ja, lustig. Also Huibu ist tatsächlich auch meine erste Geistererfahrung sozusagen. Ich habe aber tatsächlich davor fürchterlich Angst gehabt. Warum, kann ich dir nicht sagen, denn das ist ja die Stimme von Hans Klarin in den Hörspielen.
Ja.
Und das ist die gleiche Stimme wie von Pumuckl. Trotzdem fand ich das eine fürchterlich gruselig und das andere wahnsinnig lustig. Eigentlich ist ja beides witzig, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dieser spielerische Umgang ist etwas, was Kinder natürlich auch speziell ansprechen soll, und auch diese leichte Komik. Aber es wäre ja irgendwie schon am Thema vorbei, wenn da überhaupt kein Aspekt des Unheimlichen mehr eine Rolle spielte. Von daher finde ich das eigentlich sehr nachvollziehbar.
Ja, ist natürlich individuell auch immer ein bisschen unterschiedlich, was man gruselig findet und was nicht. Ja. Ne? Ich habe tatsächlich dann heute auch noch mal nachgelesen, was Huibu also für einen Background hat. Und mir ist tatsächlich heute zum ersten Mal aufgefallen, dass das eine Adaption ist, und zwar von Oscar Wildes, wie hieß das, das Gespenst von Canterbury.
Oder? Ist es Canterbury oder
Canterville? Canterville, Entschuldigung. Ja, genau. Das Gespenst von Canterville hieß das. Und dann habe ich natürlich nachgelesen, wie weit es davon weg ist. Und zumindest, also was es gemeinsam hat, ist ein bisschen dieser komische Ansatz, dass sich Leute von einem Geist einfach überhaupt nicht beirren lassen. So, also ja. Das rasselnde und heulende Schlossgespenst Huibu, das ist ja so die Catchphrase von diesem Geist. Und bei dem Gespenst von Canterville gibt es wohl so Begebenheiten, wie dass die Familie sich beschwert, das Gespenst würde so fürchterlich laut mit den Ketten rasseln. Es solle das doch bitte mal schmieren, mit Schmierfett dafür sorgen, dass das nicht so einen Lärm macht. Das ist so ein bisschen, ja, die Gemeinsamkeiten, die es da, glaube ich, gibt.
Mhm. Ja, ein bisschen an diese Tradition knüpft ja Tim Burtons Film Beetlejuice an, der ja gerade eine Fortsetzung auch erfahren hat, viele Jahrzehnte später, muss man ja schon sagen, wo es ja auch darum geht, dass die Protagonisten, also ein Pärchen in ihrem neu bezogenen Haus dann quasi bei einem Unfall getötet werden und als Geister dann dort endgültig einziehen und permanente Konflikte mit den neuen Bewohnern haben, ne? Und deswegen quasi eine Art wie nennt man das, einen Kammerjäger quasi engagieren müssen in Geisterform.
Mietnomaden würde man das heute nennen. Nur, ja, eine frühe Form der Mietnomaden gewissermaßen. Du hast schon Beetlejuice angesprochen. Ich fand das, was ich sehr witzig fand, ich habe den gerade erst auch im Kino gesehen, fand ihn sehr gut. Das ist ja von so Fortsetzungen, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Bei Ghostbusters zum Beispiel hat es nicht ganz so gut geklappt. Allerdings ist auch das hier jetzt ein Tim Burton und der hat bislang eigentlich immer einigermaßen verlässlich, finde ich, abgeliefert. Der Witz bei Beetlejuice ist ja, dass man dessen Namen dreimal sagen muss, bevor er erscheint. Der erste Film hieß Beetlejuice. Der zweite ist mir relativ spät erst aufgefallen, heißt ja Beetlejuice, Beetlejuice. Was sagt uns das für einen möglichen dritten Teil?
Sagen wir mal so, es hängt von vielen Dingen ab, warum Filme im Hollywood-System Fortsetzungen bekommen oder nicht. Und es ist ganz klar, die Frage, wird dieser Film erfolgreich oder nicht, um eine Fortsetzung kommerziell zu rechtfertigen. Von der Logik, die du jetzt angesprochen hast, mit der ritualisierten Anrufung des Geistes, ist natürlich ein dritter Teil absolut programmatisch.
Ja, aber das ist hier zumindest hübsch gemacht, finde ich. Man kann es dämlicher tun. vielleicht mal ein bisschen kulturwissenschaftlich gesprochen. Welche Gemeinsamkeiten gibt's denn von Geistern in der Popkultur? Also es gibt ja so Typologien natürlich und so Besonderheiten, die Geister irgendwie immer mit sich bringen. Gibt's da so, es gibt wahrscheinlich mehrere, aber welche sind denn so die wichtigsten, würdest du sagen, die halt auch immer wieder aufgenommen werden popkulturell?
Das ist eigentlich, es klingt nach einer sehr klaren und geradlinigen Frage, ist aber sehr komplex, wenn man es wirklich beantworten will. Man muss tatsächlich in die verschiedenen Kulturen zurückgehen und da gibt es zumindest eine Gemeinsamkeit, nämlich dass Geister sind Wesen zwischen den Welten, zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, zwischen der alltäglichen Welt und der nicht greifbaren, der außeralltäglichen Welt. Und wie sich diese Geister äußern, welche Funktion sie haben, wie mit ihnen umgegangen wird und welche Bedeutung sie für die Kultur haben, ist höchst unterschiedlich. Also das unterscheidet sich wirklich von Glaubenssystem und kulturell Kultur quasi fundamental. Und es kann nämlich sein, dass diese Geister so feinstofflich oder irgendwie völlig imaginär oder trugbildhaft vorgestellt werden oder dass sie sich materialisieren können und tatsächlich eine physische Erscheinung bekommen, die auch agieren kann und einwirken kann. Es gibt dann diese Einwirkung, die quasi nur durch die Phänomene, die sie auslöst, bemerkt wird. Das ist dann das Poltergeist-Phänomen und es gibt die Phänomene, dass der Geist selbst oder die Geistererscheinung selbst agiert und in Interaktion gezeigt wird und auch die Menschen berühren kann. Ja, also das ist dann in vielen Geisterfilmen natürlich auch immer dieser elementare Moment, materialisiert sich der Geist so weit, dass er die Leute wirklich bedrohen kann. Ja, denn vor einem reinen Trugbild muss man sich erstmal nicht fürchten, ja, außer visuell vielleicht. Das hat als etwas Unheimliches, aber wie gesagt, das Unheimliche ist vielleicht auch ein wichtiges Stichwort, denn Geister tragen natürlich in allen Kontexten zu einer bestimmten Atmosphäre bei, die alltägliche Wahrnehmung leicht verschiebt. Und diese leichte Verschiebung kann man als unheimlich wahrnehmen. Das ist halt eine Frage der Wahrnehmung in dem Fall. Und dieses Unheimliche wird dann als beängstigend erlebt. Also Geister sind eigentlich oft beängstigend, weil sie uns konfrontieren mit der Vergänglichkeit, weil sie uns konfrontieren möglicherweise sogar mit verdrängten Schuldkomplexen. Das ist etwas, was häufig in Geistergeschichten vorkommt, dass also quasi so das Verdrängte zurückkehrt in Form von Geistererscheinungen. Und natürlich gibt es dieses Fortleben von Energien eines Ortes, die sich eben in Geistererscheinungen äußert. Also wir sehen, es gibt sehr unterschiedliche Phänomene dabei. Und dann gibt es verschiedene Kategorien. Also zum Beispiel gibt es ja also Naturgeister, die das, die quasi natürlichen Phänomene repräsentieren. Das wäre das Weltbild des Animismus, der Beseeltheit aller Objekte. Da gibt es dann, was weiß ich, Steingeister, Baumgeister und so weiter, die man im Wald treffen kann. Es wird viel zum Beispiel in Island zum Beispiel wird darüber viel spekuliert, wobei ich gerade in Island war und die Leute dort sehr rational mit diesen Phänomenen umgehen. Also das ist viel auch so eine Mythisierung, ne, die da eine Rolle spielt. Und dann haben wir natürlich Totengeister Und auch Totengeister sind oft mit Ritualen, werden die verknüpft, um zum Beispiel das Andenken der Toten zu wahren, die Toten nicht zu erzürnen. Also man muss sie immer würdigen durch Rituale und so weiter. Und man könnte sogar so weit gehen, dass selbst im christlichen Glauben die Boten, die zwischen Gott und den Menschen kommunizieren, nämlich die Engel, durchaus als Geisterwesen zu interpretieren sind. Auch das zeigt eben, wie unterschiedlich diese Phänomene gehandhabt werden.
Aber ein gemeinsames Motiv oder sagen wir mal so ein bisschen universelleres Motiv ist ja wahrscheinlich grundsätzlich, dass man an eine Trennung von Körper und Geist oder von Körper und Seele vielmehr glaubt, oder? Und die ja sozusagen, dafür gibt es ja auch Bestattungsrituale.
Das wäre bei den Totengeistern elementar, dass man also dieses Fortleben der nicht fassbaren Elemente, der Seele, wenn man so will, dass man die damit würdigt, weil Totengeister wollen gewürdigt werden durch eben das Ritual. Also da gibt es ja den Tag der Toten zum Beispiel in Mexiko, also legendär, der dann sogar sehr positiv ja begangen wird, also mit Musik und Tanz und Maskerade und Blumen, also diesen gelben und orangenen Blumen, die den Toten eben den Weg Ebenen und all diese Motive sind eigentlich ein sehr positiver Umgang damit und besagen ja auch, dass Geister nicht notwendigerweise beängstigend sein müssen. Ja? Denn gerade die Geister der Vorfahren sind ja eigentlich etwas Positives. Das ist die Kontinuität der Ahnen. Ja? Also insofern.
Ja, das hat natürlich dann auch viel mit mit Erinnerungskultur zu tun. Ne? Übrigens zu dem Dia de los Muertos, den du angesprochen hast, in Mexiko gibt es einen wunderschönen Animationsfilm, der heißt Coco. Ja. Den würde ich an der Stelle flugs empfehlen, weil der wirklich wahnsinnig schön erzählt, also das Thema ganz gut verhandelt, eben warum wir uns an Menschen erinnern sollten oder beziehungsweise warum wir es tun und wie wir es zelebrieren. Das wollte ich nur kurz einschieben an
der Stelle. Ja, sehr guter Film, ja.
Weil wir jetzt auch gerade schon so tief in Filmen drin sind, ich bin gestolpert in einem meiner Lieblingsfilm-Podcasts über eine Bemerkung des Filmkritikers Mark Kermode, dass er gesagt hat, da ging es um Smile 2, das ist ein Horrorfilm, der gerade jetzt im Kino ist, dass es eine wahnsinnig, also sehr, sehr guter Film, wahnsinnig gute Hauptdarstellerin, aber Horrorfilme würden generell eigentlich nie Awards bekommen. Kannst du das bestätigen? Klingt so, weil mir ist es tatsächlich bei den Oscars jetzt auch so noch nicht untergekommen, aber
da muss man ganz klar unterscheiden, in welchem Kontext. Also wenn wir es mit sogenannten A-Festivals zu tun haben, wie sagen wir mal Preisen und Festivals, weil bei Festivals oft diese Preise verliehen werden, dann ist das Phänomen tatsächlich so, dass so schon in der Auswahl meistens Filme, die dem Horrorgenre zugerechnet werden, erst gar nicht in die Auswahl, nähere Auswahl kommen oder nominiert werden. Von daher erklärt sich dieser Mangel bereits in der Vorauswahl. Und wenn es denn dennoch passiert, und das ist meistens bei Filmen, die so hybrid funktionieren, also die man vielleicht als Genrefilme lesen kann, die aber eigentlich eher aus einem Arthouse-Autoren-Kontext dann kommen, dann ist es so, dann kann das schon vorkommen, dass da Preise vergeben werden. Und wir haben das ja bei Regisseuren wie David Cronenberg oder bei einem Film wie The Substance oder sowas, dass die schon, der jetzt aktuell auf Mubi auch zu sehen ist, dass die schon eine Akzeptanz bekommen, ne, in solchen Kontexten. Andererseits stimmt das natürlich. Und deswegen gibt es ja Genre-Festivals. Also wenn man Sitges zum Beispiel in Spanien, das Genre-Film-Festival für fantastischen Film nimmt oder das Fantasia-Filmfest in Montreal und so weiter. Da, ich meine, da laufen ja sowieso vor allem Horrorfilme, zum Teil Science-Fiction und Thriller. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr starker Fokus darauf und die bekommen natürlich die Preise. Von daher, ich schätze Mark Kermode auch sehr, aber er hat das sicher etwas überspitzt und meinte damit vor allem diese A-Festival- und A-Preis-Kontexte.
Ja, das ist wohl ganz sicher so, ja. Nochmal kurz zurück zu wir haben kurz schon über so eine Geistertypologie gesprochen. Mir ist lustigerweise auch in der Nachbetrachtung jetzt erst aufgefallen, ich bin natürlich auch so ein Pumuckl-Kind, Pumuckl sozialisiert, das ist ja ein Kobold, den hätte ich jetzt den Geistern gar nicht zugeordnet, aber streng genommen gehört er da rein, oder? Ein Kobold.
Man kann natürlich das weiterfassen und alle fantastischen Wesen, die eben so stofflich unklar sind, also die sich formieren und aber auch wieder verschwinden können, und Pumuckl kann ja verschwinden in gewissen Situationen, dann könnte man von Geistern sprechen, würde ich mal annehmen. Und daher kommt diese Einschätzung. Also dann könnte man aber so weit gehen, dass zum Beispiel Dämonen und solche Phänomene selbstverständlich auch dazugehören. Wenn man das enger fasst, glaube ich, müsste man kulturell spezifischer argumentieren. Also welche Bedeutung und welche Form nehmen Geister in zum Beispiel der westeuropäischen oder in der osteuropäischen Kultur an? Und dann hat man, denke ich, genauere Phänomenologien.
Eine weitere Gemeinsamkeit von vielen Geistergeschichten ist ja, dass sie oft Menschen oder auch Orte besitzen. Ich weiß gar nicht, ist das die korrekte grammatikalische Ausdrucksweise, wenn wir von besessen sprechen? Ich weiß es nicht.
Besetzen, würde ich sogar sagen.
Ja.
Weil es ist ja, sie besetzen diese Orte mit ihrer Präsenz. Und insofern ist es wie eine Invasion. Also quasi Geister dringen in diese Orte ein. Oder belagern diese Orte. Also in diesem Sinne ist das wohl gemeint.
Ja, ich habe nämlich mal geguckt, wann gibt es denn so die ersten Geistergeschichten? Und die erste Erwähnung zumindest gibt es aus dem, glaube ich, 1. Jahrhundert vor Christus von einem römischen Senator, der fleißig Briefe geschrieben hat und eine Geistergeschichte in einem Brief erwähnt hat, die auch häufig offenbar noch im Lateinunterricht als Beispiel hergenommen wird. Und das ist auch schon eine Hausbesetzung. Wo er irgendwie erzählt von jemandem, der das Haus trotzdem gekauft hätte. Es wäre recht günstig gewesen oder sowas. In der Art, glaube ich, passt das jetzt sehr so halbgar zusammen. Aber das fand ich irgendwie witzig im Nachhinein. Was würdest du sagen, von deinem Wissen her, was ist so, gibt es so Geisterwellen auch in der Kulturgeschichte? Also wenn wir von, keine Ahnung, Literatur oder so sprechen, wo es wirklich so viel Befassung mit Geistern gegeben hat?
Also im Sinne der strukturalen Anthropologie muss man davon ausgehen, dass vermutlich alle Kulturen ähnliche Grundmuster im Geschichten erzählen, über die Jahrhunderte entwickelt haben. Und deswegen erstaunt es mich in keiner Weise, dass das in der griechischen oder römischen Antike, in diesem Fall bei Plinius oder sowas, vorkommt, weil das natürlich schon eine etwas avanciertere Schriftkultur ist. Wir können gar nicht wirklich spekulieren, ob es nicht wesentlich früher in Lagerfeuererzählungen sehr häufig auch um Geistergeschichten ging. Das ist durchaus möglich, aber wir können das nicht wissen. Von daher würde ich zunächst mal sagen, die wesentlichste Welle, die den großen Einfluss auf die Popkultur heute hat, ist im 18. und 19. Jahrhundert gewesen und verbunden mit dem, was wir im englischen Sprachraum Gothic Fiction und im deutschen Sprachraum die schwarze Romantik nennen. Denn da ist man ja im Grunde schon über alle quasi vorangehenden Epochen hinweggegangen und konnte die reflektieren. Und viele der Geistergeschichten gehen dann um eine Wiederkehr von zum Beispiel solchen Flüchen aus der Vergangenheit, also bis ins Mittelalter hinein, das dann sich in die relative Gegenwart auswirkt. Und dann haben wir Haunted Houses, also die Spukhäuser, und die Spukhäuser weisen natürlich ein oder mehrere Geistererscheinungen auf. Und entweder durch quasi das, was man wahrnimmt, den Poltergeist quasi, oder durch das, was man wirklich sieht, also die erwähnten Geister, die dort zu Hause sind. Und da hat man natürlich bei Edgar Allan Poe solche Geschichten, die wirklich das sind, auch was wir uns heute unter Geistergeschichten vorstellen. Das würde ich sagen, das ist eine bedeutende Welle, wenn man von sowas sprechen will. Dann haben wir sehr früh in der Filmgeschichte, 1895 beginnt das ja, dass Filme öffentlich vorgeführt wurden, und dann relativ bald, ein, zwei Jahre später, gibt es dann Phänomene wie das Haunted House oder so, dass das inszeniert wird, natürlich noch mit sehr einfachen Mitteln. Aber jemand wie Georges Méliès hat ja dann auch schon Spezialeffekte, Überblendungen, Geistererscheinungen eben im Bild selbst evoziert. Und das führt natürlich dazu, dass das Medium Film auf eine besondere Weise geeignet scheint, das zu reproduzieren. Es gibt von Katharina Rhein auch Forschung dazu, dass die quasi die Bühnenmagie, ja, quasi die Showmagie auch mit Geistererscheinungen zum Teil arbeitete. Und die wurden eingespiegelt, die wurden auf Nebel projiziert und so weiter. Es gibt da sehr viele Tricks, auch im 19. Jahrhundert schon, die man dokumentieren kann, die eben besagen, dass diese mediale Inszenierung etwas besonders Förderliches war für die Wahrnehmung von Geistern in der populären Kultur. Und dann ist es natürlich so, dass in der Filmgeschichte und bis hinein in die Streaming-Serien, die wir jetzt haben, ne, House on Haunted Hill und so weiter, dass da eigentlich ein permanentes Auf und Ab von bestimmten Motiven, die wiederkehren, die dann auch mehrfach verwendet werden. Wir haben ja ganze Franchises, die darauf basieren. Ja, also in jüngster Zeit sowieso. Conjuring zum Beispiel, also das ist ja jetzt auch schon viele Jahre, dass das sich immer wieder fortsetzt. Aber auch früher schon, also zum Beispiel in den 60ern gibt es zwei ganz elementare Geisterfilme, nämlich The Innocents und The Haunting. Auf jeden Fall, sagen wir mal, The Innocents klingt eher wie ein Edgar Allan Poe Gedicht und basiert ja dann wiederum auf Henry James, die The Turn of the Screw. Das sind natürlich alles Dinge, die wieder aus der Gothic Fiction kommen. Also Gothic Cinema ist etwas, was im Grunde seit den 30er Jahren, den ganzen Tonfilm hindurch bis heute immer wieder Höhepunkte hatte. Und ja, und das ändert so ein bisschen so seine Bildwelt und das kann auch mal harscher werden. The Fog von John Carpenter, Nebel des Grauens, ist da mit Sicherheit ein bedeutender Geisterfilm. Und das kann aber auch subtiler wieder werden. The Others zum Beispiel mit Nicole Kidman, ja, ist da ein durchaus, denke ich, sehr poetischer Geisterfilm. Da muss man erstmal verstehen, dass es ein Geisterfilm ist.
Ja, das stimmt. Den fand ich auch sehr gut. Ein ähnliches Motiv ist ja The Sixth Sense gewesen, weiß ich jetzt auswendig gerade nicht mehr, von wann der ist, ist auf jeden Fall der ältere im Vergleich zu The Others.
Ja.
Und also ich habe 100 Jahre gebraucht, um das zu checken, also wirklich bis fast zum Ende, was der Twist ist. Ich nenne ihn jetzt hier mal nicht für den Fall, dass es tatsächlich Menschen geben sollte, die den noch nicht gesehen haben. Aber das fand ich wahnsinnig gut gemacht, weil auch das ja subtil erzählt und im Wesentlichen halt eben auf diesen Effekt setzt, der sehr spät kommt.
Ja.
Ne, dass man versteht, dass es hier um Geister geht, so viel kann man ja sagen.
Ja, das ist schon interessant, dass dieser Film zumindest die Zwischenwelt, das ist aber bei The Others ja eigentlich auch, die Zwischenwelt selbst visualisiert und für uns zugänglich macht. Und das ist etwas, was eigentlich so ein Phänomen des modernen und postmodernen Kinos erst ist. Also, dass Leute sich wirklich in diese
Ja, wir hatten mal kurz einen Aussetzer, aber es war nicht lang weg. Ich hoffe, wir können einfach hier nahtlos weitermachen.
Genau. Dass also die Tatsache, dass Leute als Medien zwischen Diesseits und Jenseits fungieren, macht sie natürlich selbst zu einer Form von Geistern. Also sie sind erstmal Geistermedien, weil sie quasi übertragen ja auch die Informationen dann. Und der Titel The Sixth Sense spielt darauf an. Und das ist ja auch ein Phänomen, dass man bei Leuten, die jetzt quasi in der Realität sagen, dass sie Geister sehen, da ist oft relativ klar, nicht jeder kann in derselben Situation diese Geister sehen. Und die ist empfänglich für diese Geistererscheinungen. Und dann gibt es so Phänomene, dass man davon ausgeht, dass Tiere das wahrnehmen, was wir nicht wahrnehmen. Also das macht uns eigentlich, ich meine, wir, es ist wie eine geheime Sehnsucht, als wären wir bestrebt, das Unheimliche für real zu erklären, ja, und suchen Hinweise darauf.
Ja, weil wir jetzt zufällig gerade an der Stelle sind, das ist zwar hier ein Popkultur-Podcast, aber man kann ja kurz mal trotzdem vielleicht die wissenschaftliche Erklärung aufgreifen, die interessanterweise auch sagt, Spuk ist im Wesentlichen Kopfsache. Das passt ja eigentlich ganz gut. Also man, ich bin ja eine Freundin evidenzbasierter Wissenschaft. Insofern würde ich sagen, also bislang konnte keiner belegen, dass es diese Zwischenwelt und Geistwesen gibt. Die Erklärung so landläufig ist meistens, dass das Gehirn versucht, widersprüchliche Sinnesreize aufzulösen. Das kann man in Versuchen auch ein bisschen reproduzieren. Und das Gehirn reagiert dann quasi, wenn das nicht zusammenpasst, mit so einer Notlösung, die dann auch dazu führen kann, dass man so eine geisterhafte Präsenz eben spürt. Mhm. Weiter will ich es gar nicht ausführen. Es gibt auch noch die Parapsychologie, die sich dem Thema auch einigermaßen wissenschaftlich widmet. Die versucht halt Menschen, die sagen, sie sehen Geister oder hören Geister und darunter auch durch das Leiden, denen zu helfen. Mhm. Aber ich glaube, wir werden dem Phänomen wissenschaftlich heute hier wahrscheinlich nicht unbedingt näher kommen. Ich wollte das aber zumindest der Vollständigkeit halber einschieben.
Ich finde das aber schon wichtig, denn es gibt ja durchaus Filme, die genau diese Möglichkeit mitdenken und entweder die Strategie wählen, wie wir es bei The Conjuring haben, dass wir Leute dabei begleiten, das wissenschaftlich nachweisen zu wollen, aber dann immer wieder ins Fantastische natürlich abgleiten, oder aber, dass Filme das offen lassen. Und das finde ich eigentlich den geschicktesten Weg, denn tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Wahrnehmung selbst sich unterscheidet, dass also jede Person potenziell in der Lage ist, dieselbe Situation unterschiedlich wahrzunehmen, je nachdem auch nicht nur wie das Gehirn, die Gehirnstrukturen beschaffen sind, sondern auch unter welchen Substanzen man das wahrnimmt. Und es ist ja nicht zufällig, dass zum Beispiel in animistisch orientierten Kulturen psychedelische Drogen, also meistens psychogene Pilze und so weiter, konsumiert werden und dann eine veränderte Wahrnehmung der Realität als eine andere Realität, die parallel existiert, auch definiert wird. Ja, von diesen Kulturen. Und das wäre etwas, was Filme wiederum visualisieren. Von daher, ich meine, Film, das muss man jetzt noch einmal sagen, philosophisch gesehen, ist ja selbst ein phantomhaftes Medium. Wir können ja einen Film immer nur sehen, während er projiziert wird oder während er abgespielt wird. Sobald ein Film angehalten wird, ist es vorbei. Also dann ist es kein Film mehr, dann haben wir ein anderes Phänomen. Also ist Film ein phantomhaftes, ein geisterhaftes Medium und im Idealfall ein geisterhaftes Lichtspiel auf der Leinwand, das wir nicht fassen können und trotzdem total empfinden dabei. Und das, finde ich, ist eine Parallelisierung, die eigentlich für mich total nahelegt, dass man in Filmen auch Geistererscheinungen thematisiert, weil das fast schon eine Metareflexion, also eine Selbstreflexion des Mediums ist.
Ja, spannend. Das ist tatsächlich ein Aspekt, über den ich noch nicht nachgedacht habe, der aber natürlich nachvollziehbar ist. Einer der schönsten Filme finde ich tatsächlich, halt wahnsinnig gutes Popcorn-Kino, die sich mit Geistern befassen, ist Ghostbusters, die ja auch so ein bisschen quasi diese Medien, also Medien sind, die versuchen, einer Geschichte Herr zu werden, verschiedenen besessenen Menschen und Häusern. Leider auch eine, die, finde ich, nicht ganz so gut mit Fortsetzungen umgegangen ist. Wobei ich den aktuellsten Film, Frozen Empire heißt der, glaube ich, jetzt gerade gesehen habe. Und tatsächlich, der hat auch eher mittelmäßige Kritiken bekommen. Aber ich fand ihn tatsächlich doch durchaus einigermaßen unterhaltsam. Der verhandelt halt irre viele Motive von dieser ganzen Geisterthematik. Ne? Da ist ja erst einfach mal kurz alles drin.
Ja, jetzt muss man sagen, es ist natürlich auch potenziell eine Parodie auf Geisterfilm-Stereotypen, die vorher entwickelt wurden. Ja? Also es ist das, was Scary Movie dann mit Slasher-Filmen und so weiter gemacht hat, wobei auch bei Scary Movie interessanterweise in den Fortsetzungen ja auch Geister-Szenarien wie Ju-On oder Ring parodiert werden. Also auch da haben wir Geisterpräsenzen. Aber Ghostbusters ist eben dieser popkulturelle Rundumschlag, extremer Kultfilm auch, also das kriege ich immer wieder mit. Also ich kenne unheimlich viele Leute, die den sehr intensiv wahrgenommen haben. Ich habe ihn natürlich auch vermutlich im richtigen Alter gesehen. 1984 kam er, soweit ich weiß, raus, da war ich 13. Ich muss sagen, ich war eher das Team Gremlins, ja. Kleine Monster, das kennt sich ja auch jeder irgendwie. Aber Ghostbusters hatte schon eine gewisse Qualität, was das betrifft. Ich habe mich nie nach Fortsetzungen gesehnt, deswegen hat mich das auch nicht tangiert, ob die jetzt so oder so ausfallen. Es gibt diesen einen mit der jüngeren Generation. Ich weiß nicht mehr, das war der nach dem weiblichen Team. Da gab es nochmal die Verjüngung. Ja. Ist das der?
Ja, das ist der, also Frozen Empire, der jetzt relativ aktuell ist, knüpft direkt an den an.
Okay, Den fand ich auch ansehbar, muss ich sagen. Also da, es ist ein interessantes Konzept, dann das nochmal zu aufzufrischen. Aber um ganz ehrlich zu sein, mich selbst hat immer der ernsthaftere Zugang tatsächlich beschäftigt. Und weil ich auch wirklich so ein bisschen traumatisiert war durch die Fernsehausstrahlung von The Fog im ZDF, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Es war in öffentlich-rechtlichen frühe 80er Jahre. Und ich habe meine Eltern bequatscht, dass ich den sehen konnte, weil mich das Filmplakat damals immer schon so fasziniert hatte, das ich vorher kannte. Und der hat mich absolut fasziniert und beängstigt. Ne? Ja, aber das ist eigentlich auch dieses Ambivalenzerlebnis, das man mit diesen Dingen hat. Ja, also dass man, sie beschäftigen einen, aber sie sind auch unangenehm irgendwo. Sie erinnern einen nämlich auch hier geht es ja um verdrängte Schuld, ne? Also quasi diese Piraterie, die damit gesühnt wird, ne? 100 Jahre vorher, wo das Schiff in die Felsen gelockt wurde und dann die Crew zurückkehrt. Also Rache und Richtigstellung dieser Dinge, das ist schon ein interessantes Motiv. Ich habe in den ganzen 80ern, wirklich erinnere ich mich, so viele Geisterfilme gesehen. Ich meine, die ganzen Amityville-Horror, das ist ja auch eine Reihe, ne, die scheinbar oder angeblich auf einem realen Fall basiert, ne? Und wobei da interessant ist, dass das eigentlich Bedrohliche dann immer die Auswirkung ist, wie Menschen darauf reagieren. Und in der Vorgeschichte ist es ja so, dass der Sohn dazu gebracht wird von Geistern, dann die ganze Familie zu töten. Ja? Und solche Dinge sind natürlich auch auf eine eigene Weise beängstigend nochmal.
Ja, The Fog hat mich wahnsinnig verängstigt. Ich glaube, ich habe den damals tatsächlich... wann ist der rausgekommen? 84? Oder
nee, der ist von 79 eigentlich.
79, der ist so alt. Also den habe ich natürlich nicht zur Entstehung gesehen, ja. Sondern sehr viel später, irgendwie Mitte der 80er, würde ich mal schätzen. Also auf jeden Fall glaube ich habe den damals tatsächlich nicht fertig geguckt oder habe ihn wirklich nur mit geschlossenen Augen geguckt, weil ich den so unangenehm beängstigend fand. Auch halt natürlich dieses, du hast es schon angesprochen, dieses Rachemotiv, weil das natürlich so willkürlich war, weil man sich immer denkt, ja, aber die können doch jetzt gar nichts dafür. Ja,
die Nachfahren, das klar.
Hat mich fertig
das
gemacht.
Ist die vererbte also, Schuld.
Ja. Ja. So, aber was mich auch wahnsinnig gekriegt hat, war zum Beispiel Nightmare on Elm Street. Mhm. Und zwar einfach wegen dieses Motives, dass die Teenager alle nicht schlafen können. Also nicht schlafen gehen können, weil schlafen, wirklich richtig müde sein und gut schlafen, das ist ja so ein Urbedürfnis und auch so ein Safe Space. Und Schlaflosigkeit ist ja auch natürlich was man generell als unangenehm empfindet. Und nicht schlafen zu können, obwohl man todesmüde ist, weil man immer Angst haben muss, dass dieser Irre auftaucht, dieser irre Geist, Freddy Krueger, das fand ich schrecklich beängstigend, obwohl der ja in dem Sinn, ich meine, der ist zwar blutig, aber der ist ja schon so ein bisschen auch over the top. Der ist jetzt eigentlich,
eigentlich
aber das
Witzfigur.
Fand ich sehr unangenehm. Bitte?
Ist eigentlich eine Witzfigur, ne?
Ja.
Aber äußert sich halt sehr fatal. Dazu würde ich sagen, man könnte streiten, ob das Phänomen Traumgeschehen tatsächlich also dasselbe ist in dem Fall wie Geistervisionen. Mhm. Aber ich sehe tatsächlich auch eine Verbindung, weil du erwähnt hast selbst Insomnia, also Schlaflosigkeit. Das kann ja in gewisser Weise zu solchen Phänomenen führen, dass man diese Schlafparalyse hat und dann tatsächlich Geistererscheinungen wahrzunehmen glaubt. Also das weiß ich, weil ich Leute aus erster Hand kenne, die das haben und die tierisch verängstigt sind dadurch und die diese Geistererscheinungen tatsächlich auch sehr genau so beschreiben, wie sie oft in aktuellen Geisterfilmen auch präsentiert werden, nämlich zum Beispiel im Schlaf sich von oben schwebend, dann über ihnen schwebend sich nähern.
Ja, das ist wirklich mega unangenehm.
Und solche Dinge, also das sind Szenen, die man halt in vielen dieser Filme aktuell sieht. Und da sehe ich eine Ähnlichkeit, also die das berührt. Aber ob jetzt Freddy Krueger ist eigentlich ja eine Slasher-Figur, also jemand, der Teenager verfolgt, die sexuell aktiv sind.
Aber er ist ja ein Geist, oder?
Aber er ist eigentlich ein Rachegeist potenziell, aber wie gesagt unter bestimmten Bedingungen. Dann könnte man natürlich auch sagen, die Candyman-Geschichten sind dann ähnlich. Das ist auch ein Rachegeist, wo es um eben rassistische Übergriffe geht und der dann zurückkehrt, um sich zu rächen. Auch beschworen werden muss übrigens mit dem Candyman-Ausspruch, ne, vorm Spiegel und solche Dinge. Also ich denke, es gibt viele Überschneidungen, Weiterentwicklungen und das nennt man Mythentransformation, dass also quasi so Urelemente von Erzählungen immer modernisiert werden und neuen Bedürfnissen angepasst werden.
Ja, du hast das ja schon an anderer Stelle in diesem Podcast ein paar Mal gut ausgeführt, dass das Horror-Genre ja generell ein sehr beständiges ist, weil es so gut geeignet ist, natürlich auch Urängste oder bestimmte Themen zu transportieren, ne? Ja. Oder umzusetzen. Ich würde ganz gerne auch noch mal wenigstens kurz auf das Thema Videospiele eingehen. Also ich meine, natürlich können wir das Thema Geister nicht an allen Kulturerzeugnissen durchdeklinieren, das wäre vermessen, aber trotzdem, es ist halt auch ein visuelles Medium und es bietet sich natürlich wahnsinnig an, Geister darin einzusetzen als Gegner und natürlich auch, weil sie Angst machen. Und ich habe einfach mal so ein paar rausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, die sind erwähnenswert, bin gespannt auf deine Gedanken dazu, so du denn welche hast. Ich finde, das allererste, was man an der Stelle nennen muss, ist eigentlich Pac-Man. Also das ist zumindest der Sicherheit meines Bauchgefühls nach das Spiel, wo das erste Mal Geister auftauchten, sehr bunte. Und ich glaube, das Spiel muss man niemandem vorstellen. Auch wenn man es nicht gespielt hat, dann hat man diese ikonische gelbe Scheibe gesehen, die diese Punkte gemampft hat im Labyrinth und von bunten Geistern verfolgt wird. Was ich witzig fand, das habe ich nämlich war mir neu, ehrlich gesagt. Es gibt sogar, und das zeigt, wie popkulturell wirksam dieses Spiel gewesen ist, es gibt in der Wirtschaft ein Phänomen, das nennt sich die Pac-Man-Strategie. Und zwar, wenn Firmen von einer feindlichen Übernahme bedroht sind, dann können sie versuchen, mit eigenem Kapital quasi den Spieß umzudrehen und die Firma, die sie bedroht, aufzukaufen. So. Und das ist tatsächlich, kommt direkt aus dem Spiel, weil gelegentlich hat Pac-Man mal so dicke Power-Pellets, heißen die, glaube ich. Und wenn er eine davon bekommt, dann kann er den Spieß umdrehen und halt die Geister fressen, kurzzeitig mal. Das fand ich sehr witzig. was für weitreichende Ausstrahlung quasi dieses Spiel hat.
Zweifellos, ja.
Auch spannend fand ich, das wird dich vielleicht besonders interessieren, weil du ja auch für japanisches Kino ein großes Fable hast. Es gibt ein Spiel, über das ich gestolpert bin, das habe ich selbst nicht gespielt. Das heißt Project Zero, kommt aus Japan, ist 2002 in Deutschland rausgekommen. So ein Survival-Horror-Spiel ist das. Da hast du als Spielerin tatsächlich nur Geister als Gegner. Und du besiegst sie nicht irgendwie mit, was weiß ich, in einem klassischen Kampf, sondern indem du sie fotografierst. Das fand ich ein ganz spannendes Motiv.
Aber das ist doch genau dieser Rückschluss zu dieser Ähnlichkeit der bildnerischen Medien mit der Geistererscheinung. Also, ja, dass man sie nicht nur evozieren kann, sondern sie auch damit belegen möchte. Ja, also das den Beweis quasi hervorbringen will. Das finde ich, in dem Moment, wo man sie fotografieren kann, hat man sie gebannt. Das ist ja auch verbunden mit dieser immer wieder kolportierten Angst indigener Kulturen, die also keine Berührung hatten vorher mit diesen Medien, wenn die sehen, ich wurde mit dieser Kamera irgendwie geknipst und dann kommt das Bild raus, das sieht aus wie ich, dass diese Idee ist, dass die Seele in diesem Bild gefangen ist. Ja? Also man hat so einen richtig vielfältigen Zusammenhang zwischen diesen Medienproduktion, Medienprojektion und Medienwahrnehmung. Also da spielt der Geist durchaus eine große Rolle.
Ja, und das ist natürlich hier nochmal gut zusammengebracht in einem visuellen Medium, in dem ich natürlich aber auch einen Anteil habe. Das ist ja schon über 20 Jahre altes Spiel. Ich habe mir trotzdem mal, weil ich es eben nicht kannte, einen Trailer angeguckt. Muss echt sagen, dass es trotzdem schon so alt ist, sehr gruselig aussieht. Also ich bin ja eh so jemand, die sich eigentlich nicht so wahnsinnig gerne gruselt. Das könnte ich, glaube ich, nicht spielen. So, das weiß ich nicht.
Also ich bin kein Gamer, muss ich dazu sagen, aber ich habe natürlich auch das mit Interesse immer verfolgt und wenn bestimmte Phänomene präsent sind, kriegt man das natürlich auch mit durch die Medien und so weiter. Und ich war irgendwann so neugierig, dass ich mal ein solches Spiel spielen wollte, nämlich Silent Hill 2. Und ich habe das auch an einem Setup gespielt, also einem quasi so einem Aufbau, der wirklich sehr stark immersiv war, also quasi großer Bildschirm, Surround-Kopfhörer. Und jetzt ist es so, wenn man kein Gamer ist, hat man natürlich nicht das optimale Gameplay, aber ich kann beurteilen, das war wirklich eine beängstigende Erfahrung und deswegen kann ich das nachvollziehen, genau was du beschreibst, weil es wirklich es ist noch mal was anderes, als wenn man einen Film sieht und Leute quasi sich mit Leuten identifiziert, die in irgendeiner Situation sind, weil man ist selbst in der Situation und man muss tatsächlich agieren. Also das Spiel fordert uns, ja, es fordert uns heraus. Und Silent Hill 2 ist ein extrem finsteres Spiel und es gibt da diese Jahrmarktsituation zum Beispiel, soweit ich das erinnere, ist auch schon wirklich über 10 Jahre her, aber die dann entsprechend auch so Urängste anspricht oder erinnert an bestimmte Szenarien, die man jetzt in anderen, in Filmen und so weiter auch schon gesehen hat oder in der Realität erlebt hat. Denn nichts ist ja unheimlicher als ein stillgelegter Vergnügungspark mit einer so stillstehenden, eingefrorenen Geisterbahn, ja, die nicht mehr beleuchtet ist und so weiter. Also das sind alles Sachen, die in der Interaktion, also im Computerspiel selbst, nochmal eine ganz eigene Dimension basierend auf der Immersion, dem Eintauchen in die Atmosphäre bieten.
Ja, und du kannst halt nicht die Augen zumachen, so wie ich bei The Fog. Dann kannst du es auch gleich lassen. Das funktioniert natürlich gar nicht. Ja. Ich habe noch ein anderes gefunden, was ich ganz spannend fand. Phasmophobia heißt das. Das ist noch nicht ganz so alt, von 2020. Damals war es, glaube ich, sogar noch in einem relativ frühen Stadium. Da musst du als Geisterjäger eine Anzahl ganz unterschiedlicher Geister aufspüren und besiegen. Und das Spannende ist, dass das halt ein Koop-Spiel ist. Das spielst du mit bis zu 4 Leuten. Du brauchst auch ein Mikrofon, also idealerweise halt ein Headset, und musst auch Geister anrufen. Da kommt auch dieses Motiv natürlich zum Tragen, sehr aktiv.
Yeah.
Und das finde ich auch wahnsinnig gruselig, weil wenn du einen Kopfhörer aufhast, ist das ja auch nochmal ein anderes Setting. Ne?
Ja.
Das war es im Prinzip an Spielen, die ich aufgezählt habe oder die ich mir mal aufgeschrieben habe, die ich spannend finde. Lass uns die Schublade mal zumachen, weil ich glaube, wir haben noch einen Film, den ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Den haben wir nämlich beide gesehen, und zwar The Ring. Wobei ich glaube, die amerikanische Version gesehen zu haben und du wahrscheinlich im Zweifel beide kennst.
The Ring ist ein großer Komplex, weil zunächst muss man sagen, Koji Suzuki ist der Autor der Vorlage. Das ist der japanische Stephen King, also ein Bestseller-Autor. Sein Roman Ring ist tatsächlich verfilmt worden, sehr erfolgreich in der Kinoversion Ende der 90er Jahre. Und die ist auch weltweit vermarktet worden und wurde auch in Deutschland tatsächlich ein vergleichsweise großer Erfolg als japanischer Film. Der hat mehrere Fortsetzungen und ein Prequel erfahren. Diese Fortsetzungen sind zum Teil vom selben Regisseur, zum Teil dann von anderen gemacht worden. Sie basieren nicht mehr durchweg auf den Vorlagen. Die Vorlagen gehen ein bisschen in eine andere Richtung, speziell ab dem zweiten Teil ist das so. Und da wird auch diese Hintergrundgeschichte des Ringfluches, um den es geht. Also der äußert sich ja so, das muss man vielleicht mal kurz sagen, dass eben Leute ein bestimmtes Video sich angucken. Dieses Video ist sehr surreal, sehr irritierend, so ein Arthouse-Video, kann man sagen, so eine Videoinstallation. Und dann wenig später einen Anruf bekommen und dann nur noch wenige Tage zu leben haben. Und die einzige Möglichkeit, diesen Fluch loszubekommen, ist, das Video jemand anderem zu zeigen, der dann wiederum Zeit hat und das wieder jemandem zeigen könnte.
Ganz eklig. Des Kettenbriefs.
Genau, das ist die negative Form davon und das ist eigentlich ein Virus. Und das ist das Interessante, denn in dem Roman wird das auch total ausführlich dargelegt, dass das basiert auf einem Virus, auf einer Infektion, die durch eine Vergewaltigung der Protagonistin Sadako tatsächlich in die Welt gesetzt wurde. Und es gibt sogar eine Verfilmung, eine unabhängig von der Filmreihe, die heißt The Ring Virus. Es gibt auch eine koreanische Variante davon. Und all diese Aspekte werden immer wieder aktualisiert. Und jetzt kommen wir zu dem Film, den du gesehen hast. Das ist nämlich eine relativ späte amerikanische Neuverfilmung dieses Stoffes gewesen. Und dort wird diese Motivation, also da ist Sadako zum Beispiel keine junge Frau, sondern ein Mädchen. Also quasi so fast schon präpubertär. Und es ist eine Geistererscheinung, es ist ein vernachlässigtes Mädchen. Also es ist eigentlich ein Phänomen, das in westlichen Kulturen vielleicht nochmal eine eigene, andere Bedeutung kulturell hat. Aber es ist auf keinen Fall diese betrogene und sexuell belästigte jüngere Frau, die eben im japanischen Kontext eine Rolle spielt und so weiter. Also wir haben andere Formen des Traumas, die wiederkehren in Form dieser Geistererscheinung. Und das finde ich sehr interessant, dass also Ring nur von diesen Regeln, die damit verbunden sind, übertragen wird und vielleicht ein bisschen auch von der Ikonografie, also wie sieht der Geist eigentlich aus, also diese hängenden schwarzen Haare, das blasse Gesicht, dieser Blick, ja, also dieser dämonische Blick, das ist natürlich ganz wichtig für viele Kulturen, ne? Der böse Blick. Und dann eben dieses weiße Gewand, das so dieses Totengewand ist. In Japan hat das eine kulturelle Bedeutung. Der Yurei-Geist ist ein weiblicher Rachegeist, der quasi schwebt. Der hat keine Füße, sondern der läuft so im Nichts aus. Ja, also der Körper ist nicht vollständig, sondern der ist zum Teil dematerialisiert schon und geht meistens mit Nebel auch, wird er dann verbunden. Und das ist ein Motiv, das man in sehr vielen japanischen Filmen auch findet, auch früher schon. Ne? Also es gibt Verweise darauf bei Akira Kurosawas Filmen, das Schloss im Spinnwebwald oder so. Also, wo eben dieses Motiv genauso aus der Kultur geschöpft auftaucht. Und das hat sich zeitweise festgesetzt und auch fast ein Klischee, ist ein Klischee geworden, auch im westlichen Kino. Meines Erachtens ist das heute nicht mehr so präsent und nicht mehr so wichtig. Ich glaube, die Ring-Filme, diese Zeit ist so ein bisschen 20 Jahre her, würde ich sagen, und ist dann auch ein bisschen verblasst. Ich will aber eine Sache noch ergänzen. Ich war mal in Korea auf einem Filmfestival in Pusan, das Pifan Festival, das ist ein Fantastik- oder ein Genre-Filmfestival, und da wurde ein Film gezeigt, Three Women aus Japan, und einer davon ist so ein weiblicher Rachegeist-Film, und das war ein Kino mit Hunderten von Leuten besetzt, ja, komplett voll, und es kam also dieser Geist, weiblicher Rachegeist, ich dachte mir, sieht aus wie in Ring, ja, und der Rest des Publikums hat geschrien vor Angst. Ja, und da wurde mir klar, wenn man in einer Kultur aufgewachsen ist, die dieses Animistische, die Beseeltheit der Welt, das total ernst nimmt, also für die hatte das eine totale beängstigende Realität. Also das war so the worst case, was da passiert, während es für mich schon ein mediales Bild war, ein Stereotyp fast schon, weil ich damit ja nicht sozialisiert wurde. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil das erklärt auch, dass in anderen Kulturen diese Dinge wesentlich intensiver wahrgenommen werden und auch anders wahrgenommen werden.
Ja, dieses Bild, was du angesprochen hast, diese hängenden schwarzen Haare, diese Figur, das ist ja auch sehr ikonisch geworden. Selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, glaube ich, kennt man das, weil das auch immer gerne wieder benutzt wird. Bei The Ring ging es mir so, das ist ja bei Horrorfilmen auch ganz häufig so, egal ob es um Geister geht oder irgendwas anderes, dass am Ende ist es gerne mal so, dass es offen ist oder dass der Film so endet, dass du als Zuschauerin halt weißt, okay, das ist auf keinen Fall vorbei. Aber die Figur oder die Protagonisten im Film wissen es halt nicht oder so. Das stresst mich wahnsinnig.
Ja, es ist ja auch nicht vorbei. Das ist ja quasi, die Idee ist ja, dass wenn etwas Teil der anderen Dimension ist, gehorcht es ja anderen Regeln. Und also Ring ist eine ganze Reihe. Es gibt die Ju-On-Reihe, Ju-On The Grudge. Das ist als The Grudge auch verfilmt worden in Amerika mit Sarah Michelle Gellar in der Hauptrolle. Er spielt aber dann lustigerweise doch wieder in Japan. Also es sind die Amerikanerin, in Japan wechselt eigentlich nur die Nationalität der Hauptdarstellerin, wenn man so will. Was aber anders ist, ist zum Beispiel vom Regisseur von dem Original Ring, Hideo Nakata, der hat zum Beispiel Dark Water gedreht, auch nach einem Roman, wenn ich mich richtig erinnere, desselben Autors der Vorlage. Und da geht es eben darum, dass so ein Mädchengeist immer wieder erscheint. Und der will einfach nur darauf aufmerksam machen, wo er gestorben ist und auf sein Schicksal, weil dieses Mädchen ist verschwunden und niemand weiß wirklich so was über das Schicksal. Und die wird dann in diesem Wassertank, in dem sie ertrunken ist, wiedergefunden, daraufhin, dass sie permanent auf sich aufmerksam macht. Und dann wird sie quasi angenommen und sie quasi diese Verlorenheit des Geistes, diese Tragik ist dann aufgelöst. Also wir haben auch da kein Ende in dem Sinne des Geistes, sondern wir haben eine positive Lösung des Konflikts, mehr oder weniger. Ist auch neu verfilmt worden mit Jennifer Connelly in Amerika.
Ja, das ist ja auch ein Motiv, was häufig auftaucht, ne? Dass Geister zur Ruhe finden, in dem Moment, wo man sie entweder findet oder in irgendeiner Form halt erlösen kann.
Erlösung, genau.
Ja, genau. Sehr, sehr wichtiges Motiv auch immer. Das sind mir die Liebsten so. Das ist so ein bisschen entspannter hinten raus.
Ja, dann guck dir Darkwater an.
Okay, ne? Ist notiert. Ich guck mal kurz auf meinen Zettel, ob ich noch irgendwas draufstehen habe, was wir nicht erwähnt haben. Aber das ist nicht der Fall. Mhm. Ich guck auch mal auf die Uhr. Wir sind super in der Zeit. Ja. Willst du, liegt dir noch irgendwas Geisterhaftes auf dem Herzen, wo du denkst, das haben wir, das sollte man schon erwähnen, wenn man über Geister spricht, filmisch oder kulturwissenschaftlich oder wie auch immer. Sonst würde ich sagen, nee,
ich finde, wir haben sehr viele wirklich wichtige Filmbeispiele erwähnt, die mir, also an denen mir was lag. Also ich habe auch The Innocence, das ist wirklich ein toller Film, den ich empfehlen würde. The Haunting ist ein super wichtiger Film. Die neueren Sachen sind, glaube ich, sowieso bekannt. Ne? Wir haben die japanischen Filme erwähnt. Wir haben die Quellen in der Gothic Fiction erwähnt. Also ich wüsste jetzt nicht unbedingt, was man noch. Ne.
Hast du eine Empfehlung vielleicht, die du noch aussprechen möchtest für einen Film, der vielleicht noch nicht Erwähnung gefunden hat bei uns jetzt hier, wo du sagst, das guckt euch das mal an, wenn ihr.
Ja, es gibt einen ganz interessanten Film, der heißt A Ghost Story und der ist kein Horrorfilm, sondern es ist ein melancholischer Film über einen jungen Mann, der stirbt und als Geist dann in diesem Haus bleibt, in dem er quasi verstorben ist und dann verfolgt der Film in seiner stillen Präsenz als Geist, was in diesem Haus so passiert. Ja? Und das ist ein unfassbar trauriger, melancholischer Film, der daraus entsteht. Das ist ein Anti-Geisterfilm, wenn man so will, oder Anti-Horrorfilm fast schon, weil er eben den Geist als tragische Einheit präsentiert. Und auch dieser Fluch deutlich wird, was es bedeutet, wenn die Seele nicht zur Ruhe kommen kann. Ja, und wenn dieses Unabgeschlossene bleibt, und das ist natürlich diese Idee wie in Sixth Sense, die Welt ist voller Geister, ja, und manche können sie halt sehen, die meisten nicht, und es ist eigentlich auch schlimm, wenn man sie sehen kann, weil man diese Tragik dabei bemerkt, ja, dass diese Seelen quasi endlos wandern in einer Welt, die immer voller wird für sie, ja, weil ja immer mehr. Dann, da ist natürlich die Idee im Buddhistischen, dass die Seele wandert, interessant wieder. Ne? Also, dass wir eine Wiedergeburt haben. Also, die Seelen sind nur so lange unruhig zwischen den Welten, bis sie dann in einem neuen Körper wiedergeboren werden. Und das ist zum Beispiel in einem Film, The Eye heißt der. Ist auch eine asiatische Produktion, glaube ich, eine Hongkong-Koproduktion von den Pang Brothers. Und da ist es so, dass man diese Reinkarnation während der Geburt tatsächlich dann auch mitbekommt. Und das ist vom tibetanischen Totenbuch aus auch so gedacht. Also die Seele wird so lange geleitet, bis sie wieder reinkarniert wird in einem Körper.
Ja, ich habe ja meine Empfehlung eigentlich schon ganz am Anfang diesmal ausgesprochen. Bei der bleibe ich auch. Ich würde auf jeden Fall Coco empfehlen als eine wirklich schöne, farbenfrohe und auch sehr melancholische, hier und da jedenfalls, Geistergeschichte.
Sehr schön. Ja, Coco ist geeignet, tatsächlich mit Kindern auch über Tod zu sprechen und über Verlust, ja? Und auch ein tröstlicher Film gleichzeitig.
Absolut. Das ist nämlich das eigentlich Schöne daran, dass es melancholisch ist. Es ist auch, man verdrückt auch mal ein Tränchen, aber es bringt das Ganze einfach gut zusammen, ähnlich wie das vielleicht auch Astrid Lindgren geschafft hat mit Mio Mein Mio oder so. Oder ja. Brüder Löwenherz war das, glaube ich, wo ja auch sowas wie Tod und Weiterleben verhandelt wird. Und das, finde ich, für Kinder auch gut umgesetzt wird.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, dann sage ich an dieser Stelle wie immer vielen, vielen Dank. Du hast diese Folge auf jeden Fall wieder sehr bereichert mit unendlich viel Wissen.
Das freut mich sehr, ja.
Dann sage ich an der Stelle auch einfach mal auf Wiedersehen. Ich bin gleich noch mal im Schlusskommentar zu hören. Und wir stoppen an dieser Stelle mal kurz die Aufnahme. So, hier bin ich noch mal mit dem Schlusskommentar. Wir haben in dieser Folge sehr viele Filme erwähnt, die ich euch in den Shownotes aufliste. Ich habe hoffentlich keine vergessen. Genug Stoff jedenfalls für eine potenziell sehr lange, oft sehr gruselige Filmnacht. Beim Durchhören fiel mir außerdem auf, dass wir immer mal mit Namen um uns geworfen haben und die kann man vielleicht nicht immer ad hoc zuordnen. Oder man wüsste gerne mehr drüber. Falls das so ist, werft doch auch dafür mal einen Blick in die Shownotes, da findet ihr Namen und Leseempfehlungen. Über Georges Méliès zum Beispiel. Das ist ein französischer Illusionist und Filmregisseur, dessen bekanntester Film Die Reise zum Mond von 1902 ist. Seine Filme sind besonders, weil sie sehr fantasievoll und technisch raffiniert waren. Méliès gilt als der Erfinder des Stopptricks. 1923 ging er nach großen finanziellen Problemen bankrott und verkaufte seine Filme als Rohmaterial an die Schuhindustrie. Das nenne ich mal Filmkunst mit Füßen treten. Danke, dass ihr diese Folge gehört habt, die euch hoffentlich gut unterhalten, informiert und inspiriert hat. Bis bald!